Sehnsucht, Mama. Kinderwunsch und Mama-Gedanken. Meine persönlichen Erfahrungen gespickt mit therapeutischem Fachwissen. Ich bin Lena und ich trage mein Herz auf der Zunge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sehnsucht Mama. Ich bin nicht alleine da, die Anna ist hier. Hallo Anna.
Hallo Lena, freut mich sehr.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe gerade gelernt in unserem Gespräch, du heißt ja auf Instagram Wannabe Mom Coaching und da ist das Anna drin in Wanna logischerweise. Das hab ich nicht geschnallt, das habe ich wirklich nicht geschnallt. Vielen Dank. Was für ein cooles Wortspiel.
Ja, das war Zufall. Ich habe das eigentlich gar nicht geplant. Und als ich das dann so geschrieben habe, habe ich eben gesehen, okay, ja, das könnte man mit dem Namen verbinden. Und es sieht irgendwie visuell noch spannender aus. Und so kam das. Aber es war tatsächlich Zufall.
Witzig. Ja, richtig, richtig gut. Du bist so ein bisschen die Frau der krassen Zahlen und Aussagen, würde ich vielleicht manchmal sogar auch sagen auf Instagram. Also zumindest in der Kinderwunschbubble so, ne? Also diese Zahlen alleine schon. Du hast 35 Kinderwunschbehandlungen hinter dir. Und ich meine, ich hätte das bei Janine, bei Mademoiselle Kivu gelesen. Die hatte mal gefragt, wie viel habt ihr schon so ausgegeben für den Kinderwunsch? Und da stand bei dir 500.000.
Ja.
Alter Schwede. Wahnsinn. In was für einem Zeitraum?
Ja, knapp 10 Jahre insgesamt. Also so die Frage, was man alles mit reinrechnet. Das sind jetzt nur so die offensichtlichen Kosten. Es ist wahrscheinlich auf dem Papier dann tatsächlich noch mehr, aber so 7, 8 Jahre war so die heiße Phase und gewisse Kosten gehen ja auch danach noch weiter.
Wahnsinn. Und hast du da auch sowas reingerechnet wie Schwangerschaftstests und Ovulationstests
Ja.
oder so? Alles drin, ne?
Also es ist wirklich alles, ne? Die Leute denken ja immer eher so an die Behandlungskosten, wo dann steht ja, die IVF kostet ja zum Beispiel 3.200 Euro. Aber es sind ja Reisekosten, es sind zig Voruntersuchungen. In der Schweiz ist es so, dass alles, was mit Kinderwunsch zu tun hat, wird von der Kasse gar nicht bezahlt. Also jeder Ultraschall muss selbst bezahlt werden, die Medikamente müssen selbst bezahlt werden. Allein die kosten mich pro Zyklus 4.000 Franken, also ungefähr 4.000 Euro. Dann sind auch so Sachen reingerechnet wie eben Laborgutachten zum Beispiel oder andere Medikamente, die man noch nimmt, Kosten für Vorgespräche, für irgendwelche Diagnostik, Hotel natürlich, wenn man auch dort ist. Man hat dann teilweise höhere Essensausgaben. Also die Behandlungskosten sind tatsächlich eher der kleinere Anteil. Genau.
Wahnsinn, wie sich das läppert alles, ne? Das ist echt heftig. Erklär nochmal vielleicht für alle, die dir auf Instagram nicht folgen oder vielleicht auch, ich habe auch Leute, die zuhören, die sind gar nicht bei Instagram. Du hast ja ein Kind, stimmt das? Ja.
Ja.
Und war das, dieser lange Kinderwunsch war quasi bis zum ersten Kind oder geht es jetzt auch darüber hinaus? Weil, habe ich das richtig verstanden, dass du auch einen zweiten Kinderwunsch hast?
Genau, also mein Sohn ist praktisch entstanden beim 32. Versuch. Ich war damals mit Zwillingen schwanger und ein Zwilling ist leider verstorben. Und danach eben waren da die Versuche quasi für Nummer 2. Und es waren dann 3 Versuche, die auch jeweils immer geklappt haben, aber ich habe leider jedes von den 3 Babys verloren.
Oh Gott, wie furchtbar, wie furchtbar. Ich habe das auch, das eine hat mich so wahnsinnig mitgenommen, weil das eine Eileiterschwangerschaft war, ne? Das ist, ich weiß gar nicht, wie hält man das aus? Wie hältst du das aus?
Also ich glaube, das, was so mit am schwierigsten ist, ist, dass halt für die Außenwelt der Alltag weitergeht. Und wir haben es ja auch mit einem sehr unsichtbaren Thema zu tun insgesamt. Und einerseits habe ich mittlerweile meinen Alltag oder mein Leben so strukturiert, dass es im Grunde diese Versuche unbegrenzt weitermachen kann, weil das ist mit einem normalen Alltag so nicht möglich. Also man muss schon drastische Anpassungen oder auch Einschränkungen erstmal vornehmen, dass das geht oder dass es tragfähiger geht. Es ist am Ende eine Frage von der Priorisierung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles dem Kinderwunsch unterordne. Das auch nicht, aber es muss kompatibel sein, weil ansonsten halt auch bei Rückschlägen man viel, viel tiefer fällt und länger braucht, um wieder aufzustehen. Und ich bin ja nun aufgrund meiner Situation einfach in einem Bereich, wo man mit Rückschlägen rechnen muss. Also ich habe sicher ein höheres Fehlgeburtsrisiko als andere Frauen, die sich über sowas gar nicht Gedanken machen müssen. Und In gewisser Weise versuche ich halt, mich ja darauf vorzubereiten, dass, wenn auch ein Rückschlag kommen sollte, ich heute anders damit umgehen kann, als ich das konnte in Runde 3 oder 4. Es liegt aber schon auch daran, dass man darauf nicht vorbereitet wird. Und ich musste viele, sag mal, Techniken auf die harte Tour lernen, die mir heute sehr helfen, weil ich nun mal einfach diesen Wunsch habe und den weiterverfolgen möchte. Aber es gibt dafür viel zu wenig Unterstützung. Es ist gesellschaftlich nicht existent, dieses Thema. Und deshalb mache ich auch die Arbeit, die ich mache. Aber ja, es gehören viele Umwege dazu, die ich lernen musste, um heute damit umzugehen.
Wir reden auch ja noch später darüber, dass du eben auch Frauen begleitest, ne? Ich glaube, wir beide machen das auf komplett unterschiedliche Art und Weise. Deswegen finde ich das auch so gut, weil das passt ja nicht immer. Also man, das muss ja matchen. Also wenn, ne, wenn ihr jetzt gerade zuhört und denkt, oh, irgendwie könnte ich das ganz gut gebrauchen, jemanden, der mich unterstützt, vielleicht auch jemand, der das schon durch hat. Dann guckt wirklich immer genau, zu wem passt ihr da, weil da kann jemand die tollste Methode drauf haben oder ich weiß nicht was, aber wenn das vom Menschlichen her nicht matcht, dann bringt es nicht viel so. Deswegen finde ich das total schön, auch wenn man merkt, okay, wir gehen da unterschiedlich dran. Du bist, glaube ich, viel analytischer als ich. Bist du Anwältin von
Ich bin Juristin von Beruf.
ja, genau. Und du hast gerade gesagt, du bist da gar nicht darauf vorbereitet worden und findest das gut, darauf vorbereitet zu werden. Da kommt bei mir sowas hoch wie, oh, aber irgendwie ist es doch auch voll schön, wenn man so ganz naiv, in Anführungsstrichen, naiv meine ich überhaupt nicht negativ, sondern so ganz unbedarft daran geht und denkt, ja klar, wir machen das jetzt, wir probieren das jetzt, wir werden jetzt dann schwanger und dann aus
Klar.
einer Schwangerschaft resultiert ein Kind und dann sind wir Eltern. So.
Ja.
Irgendwie hat das doch auch was total Schönes. Ne, weißt du, wie ich meine? Fände ich das fast schade, wenn man sagt, ja, pass aber auf, du, das kann auch nach hinten losgehen. Oh, oder was? Wie empfindest du das?
Ja, definitiv hat es was Schönes. Also ich war ja auch eine von denen. Bei meiner ersten Schwangerschaft war ich total euphorisch. Ich ging in den Buchladen, wo diese ganzen schönen Schwangerschaftsbücher stehen. Ich konnte es kaum erwarten, irgendwelche Sachen zu kaufen. Und bumm, dann kam halt der Tag, wo es hieß, da ist kein Herzschlag mehr. Und ich glaube, das Problem, was viele Frauen erleben, die zu mir kommen, ist einfach, dass in der Gesellschaft so dieses unbedarfte, ich will es nicht naiv nennen, es ist mehr unbedarft oder unbelastete Bild, halt einfach sehr präsent ist. Wenn wir uns aber die Zahlen angucken, dann hat eine von 4 Frauen statistisch hat eine Fehlgeburt. Und es gibt auch solche wie mich, die 4, 5, 6 Fehlgeburten haben und andere dafür gar nicht. Also es gibt Frauen, die sogar ein sehr höheres Risiko haben, als nur eine von 4 zu sein. Und eines von 6 Paaren hat Schwierigkeiten, schwanger zu werden. Und wenn man sich einfach anschaut, wie im Freundeskreis zum Beispiel so ein Thema präsent ist, dann sind halt alle auf dieser unbedarften Schiene unterwegs. Und es gibt wie keine Role Models oder keine Beispiele, dass es halt anders sein kann. Und unser ganzes Gesundheitssystem geht auch in diese Richtung. Also Frauen, die Fehlgeburten erleiden, fallen völlig durchs Netz, weil auch in der Betreuung, zum Beispiel in Krankenhäusern, Personal nicht sensibilisiert ist dafür, was zu viel größeren Traumatisierungen führt. Und wenn man dann sieht, ja, das ist eine von 4, sind es halt doch wahnsinnig viele, dass man halt gar nicht für dieses Thema sensibilisiert, ne? Und ich denke manchmal auch so an Wartezimmer beim Frauenarzt, ja. Das sind immer nur schöne Bilder von dicken Bäuchen. Es hat Hebammenbroschüren. Wo sind die Broschüren für die Frauen, die wegen einer Fehlgeburt dort sitzen, die für eine IVF ihren Ultraschall machen? Und wenn ich mir angucke, es sitzen 8 Frauen in einem Wartezimmer, dann sind 2 dabei statistisch, die eine Fehlgeburt mal hatten. Und das ist halt einfach gar nicht repräsentiert. Und ich glaube, wenn man halt dann nicht zu den 3 anderen Glücklichen gehört, bei denen alles funktioniert, und ich gönne das jedem von Herzen, der diesen Weg einschlagen darf, wenn man dann nicht zu diesen gehört, ist einfach der Fall viel, viel tiefer, weil einen dieses Thema völlig überrollt und man halt gar nicht darauf vorbereitet ist. Und
Man fühlt sich so
deshalb,
alleine, ne?
man fühlt sich total allein und man ist es aber faktisch gar nicht, ne? Weil doch sehr viele Betroffene da sind. Und wüsste man vielleicht vorher so ganz irgendwo weit hinten, es könnte halt auch so sein, dann weiß ich aber zumindest, was ich machen kann oder dass halt jemand dann da ist, der mich unterstützt. Das ist so der Grund, warum ich sehr offensiv an die Sache rangehe, weil ich auch gerne jemanden gehabt hätte, der mir gesagt hätte, hey, es ist toll, wenn du dich freust, aber es kann halt auch einfach anders enden, ne? Und das fehlt in in meiner Wahrnehmung, auch in Gesprächen mit Betroffenen, fehlt es einfach komplett. Und
Ja, oder zumindest das finde ich einen wichtigen Punkt, dass wenn es dann passiert, dass man dann aufgefangen wird. Ne? Also
absolut,
ich
ja.
weiß gar nicht, ob ich es so, weil ich habe das ja auch gehört, irgendwie erkannt, weil ich glaube, es ist dann bei uns gleich. Ich hatte auch 5 Fehlgeburten, einmal war es ein Zwilling, deswegen sind es 6 Kinder auch. Ne? Also wir sind dann jetzt, hier treffen sich quasi zwei von alle vierte, ne? Jede vierte. Und ich fand das halt so schrecklich und nervig und auch ätzend einfach, dass auch im medizinischen Bereich, also die Gynäkologen waren teilweise überfordert. Die wussten gar nicht, mit mir umzugehen, ne? Und ja, dann habe ich auch gehört, ja gut, aber der nächste Patient ist jemand, da geht es dann um Gebärmutterhalskrebs und bei der nächsten geht es um Pille und so, die ist ja nicht darauf spezialisiert. Aber rein menschlich wäre das schon schön, wenn man da nicht einfach nur wortlos einen Zettel zur Ausschabung rübergeschoben bekommt, sondern irgendwie aufgefangen wird, wahlweise, wenn die das nicht leisten können, sagen können, hier, ich habe einen Flyer. Hier gibt es eine Frau, die kennt sich damit aus. Vielleicht möchtest du mit der mal reden oder irgendwie so. Ist halt immer blöd, weil es ja meistens eine Selbstzahlernummer ist. Bei mir wird es ganz, also in einigen Fällen zahlt es die private Krankenkasse. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist mit dem Coaching.
Nein, das wird nicht von der Kasse
Ja,
übernommen.
ja. Und ne, dann sitzt man, dann muss es selber zahlen. Aber das lohnt sich natürlich manchmal, weil man sich nicht so alleine fühlt. Und ich weiß noch, als eine Freundin zu mir gesagt hat, Carmen Geis, weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Die hatte, glaube ich, auch 8 oder 9
Ja,
Fehlgeburten.
ganz schlimm.
Ganz schlimm.
Ja.
Ich habe die letztens sogar auch angefragt für meinen Podcast. Die
Ah
haben
ja.
super nett geantwortet, aber sie schafft das zeitlich nicht. Weil mir hat das so viel Mut gemacht, dass ich dachte, okay, Body hat sogar 8 oder 9. Also man muss nicht automatisch denken, mir will das Schicksal hier was sagen. So, ne? Sondern ich darf da am Ball bleiben, wenn ich am Ball bleiben möchte. Und das finde ich, das ist auch sowas, was ich dich so gerne fragen wollen würde. Wie hast du das geschafft oder wie schaffst du das, zu sagen, ich bleibe da jetzt bei? Weil wahrscheinlich gibt es Leute, die sagen, ja, jetzt muss es aber auch mal langsam kapieren. Hier soll wohl nicht sein oder sowas, ne?
Natürlich. Also vielleicht kommt noch hinzu, ich habe keine Diagnose
Na,
und
krass.
das macht die Sache nicht einfacher, ne? Weil mit einer Diagnose, selbst wenn es eine schwere Diagnose ist, es gibt im Kinderwunsch fast keine K.O.-Diagnosen, man kann alles irgendwie entweder behandeln oder es gibt Alternativen. Aber wenn man gar keine hat, ist das so im Dunkeln tappen, man weiß nie, bin ich einen Schritt vor dem Ziel oder habe ich mich völlig verloren. Und das macht es natürlich schwieriger, sich wieder darauf einzustellen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, da geht es vielen ähnlich. Kommt man auch sehr schnell an den Punkt, wo man eben an sich selbst anfängt zu zweifeln. Und wenn Leute dann kommen und sagen, irgendwann ist doch jetzt mal gut oder hast du die Message vom Universum immer noch nicht verstanden oder es ist halt dein Schicksal, es soll so sein, lass es jetzt einfach. Wenn man keine Antwort hat in der Situation, dann ist man sehr schnell an dem Punkt, dass man das glaubt und denkt, ja, vielleicht will mich das Universum sogar bestrafen oder oft kommt dann so diese Leier, du hast halt eine besondere Aufgabe im Leben und eigentlich will dich das Universum nur irgendwo hinguiden, dass du was anderes machst, ja. Und ich habe mich da hart mit auseinandergesetzt, also einerseits aus philosophischer Perspektive, aber auch aus religiöser Perspektive und ich habe wie für mich so die Antwort gefunden, da oben sitzt niemand, der auf den Knopf drückt und sagt, du kriegst jetzt eine Fehlgeburt, du bekommst 3 Fehlgeburten und du wirst ungewollt schwanger, weil man muss sich dann immer fragen, was wäre der Sinn davon? Man könnte ja die einfach swappen und alle wären glücklich, ne? Also niemand sitzt da oben, der für einen das Leben steuert. Das Universum hat gar keinen Plan, sondern es geht einfach weiter. Ich musste irgendwann für mich so die Antwort finden, es ist einfach eine Laune der Natur. Es gibt Leute, die haben dünne Haare, andere sind vielleicht prädestiniert für Übergewicht. Wir starten nicht alle mit den gleichen Spielregeln ins Leben. Und es ist wahnsinnig unfair. Ja, da kann man sich total drüber aufregen, aber das löst das Problem nicht. Und ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe jetzt diese scheiß Ausgangslage, ich kann es so deutlich sagen. Aber entscheidend ist doch, was ich damit mache. Und ich muss mich davon lösen, zu denken, ich werde irgendwie bestraft für irgendwas, weil niemand hat was davon. Und leider sind so die gesellschaftlichen Wahrnehmungen von diesem Thema befeuern aber genau das. Also, dass es
Total.
irgendeine höhere Macht gibt, ein Korrektiv, irgend sowas. Und ich habe dann auch versucht, das auf andere Situationen zu übertragen. Ja, bei einem Rollstuhlfahrer würde niemand hingehen und sagen, das Universum will dir was sagen damit. Das würde man als störend, deplatziert wahrnehmen. Aber beim Kinderwunsch kommt jede und sagt dir, ja, für irgendwas war es gut, dass das jetzt nicht gehalten hat, diese Schwangerschaft, ja. Und wenn man das mal so vergleicht, ist es drastisch, was Leute für Aussagen machen in diesem Thema, die sie woanders nie machen würden. Oder bei jemandem, wo vielleicht der Partner überraschend verstorben ist, da geht auch keiner hin und sagt, ja, das Universum wollte das jetzt halt so oder will dir was sagen damit, ne? Und viele Leute sind halt nicht so vorsichtig, wenn sie sowas sagen, aber bei den Betroffenen kommt es krass an und führt halt sehr schnell dazu, dass man bei sich selbst dann anfängt, den Fehler zu suchen. Und das habe ich auch gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, nicht, ich muss einen anderen Ansatz finden. Und da arbeite ich auch sehr stark mit Betroffenen daran, weil es gibt Situationen, die so unfassbar scheiße sind, dass es einfach keine Antwort drauf gibt. Also auch warum jemand eine Diagnose hat, ja, es ist auf der anderen Seite aber auch so, jeder hat 100% Glück verdient. Und das vergessen wir oft, wenn wir in solchen schwierigen Situationen sind. Und man muss sich davon lösen, da, dass andere Menschen einem vorschreiben, wie glücklich man sein darf oder wie fest jetzt ein Wunsch gerechtfertigt ist. Es steht denen schlicht nicht zu. Und für Außenstehende ist es manchmal auch schwierig, das nachvollziehen zu können. Aber es lohnt sich da, daran zu arbeiten, dass man selbst einen stabilen Standpunkt hat, der einen dann eben auch genau in solchen schwachen Situationen trägt, wenn es wieder nicht geklappt hat, dass man nicht in so ein Muster verfällt, zu sagen, ja, vielleicht hat es halt so sein sollen, ne?
Weißt du, was ich glaube oder befürchte? Man muss, also du, vielleicht machst du das auch anders und kannst uns eine Abkürzung verraten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du zu diesem stabilen Punkt kommst, ganz für dich selbst persönlich. Es hängt ja auch immer davon ab, was man glaubt oder was man nicht glaubt, weil vielleicht hören ja auch Frauen zu. Und ich frage mich auch gerade, während ich dir zugehört habe, ob ich selber dazugehöre, die schon öfter mal sowas denkt wie, ja gut, vielleicht ist es mein Schicksal. Also ich habe das auch stark angezweifelt immer. Und habe immer gedacht, oder werde ich bestraft? Dieses scheiß Bestrafungsbelohnungs, boah, ich hatte das so doll. Und manchmal glaube ich, man muss da einmal durch, das einmal durchdenken, um dann für sich einen Standpunkt zu finden. Man kann den, glaube ich, nicht künstlich kreieren, dann ist das nicht stabil genug. Ich glaube, man muss das einmal für sich durchdenken. Was glaube ich, was glaube ich nicht, was denke ich nicht? Da sind wir schnell ja auch wirklich im philosophischen oder religiösen Bereich. Und dann da abzustecken, nee, okay, das passt jetzt für mich. Und dann erschüttert mich sowas vielleicht nicht mehr so doll, wenn das von außen an mich rangetragen wird. Weil das ist ja pure Ohnmacht vom Umfeld. Die können das ja selber oft nicht aushalten, wenn du sagst, ja, hat wieder nicht geklappt. Das finden die ja auch ätzend. Und weil die keine Antwort haben, weil niemand eine Antwort auf das Warum hat, ne? Die Frage allein macht einen ja, treibt einen schon in den Wahnsinn, kommt dann sowas Lapidares dahergeschossen, ne?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und ich glaube, wir können gerade noch mal zum Anfang zurückgehen.
Ja.
Das Problem ist, dass man ja in diese Situationen total reinrutscht.
Ja.
Man denkt ja nicht, dass etwas schief geht. Dann gehst du zum Ultraschall und dann heißt plötzlich, da ist kein Herzschlag mehr. Und gerade weil man sich vorher nicht damit befasst hat, ist man dann in einer psychischen Ausnahmesituation nicht mehr einfach so in der Lage, sich eben über genau diese Fragen Gedanken zu machen. Und einerseits gehen die total verloren im Prozess. Also wir haben kein Gesundheitssystem, das sowas mit einbindet. Wenn ich in eine Kinderwunschklinik gehe, dann werde ich darauf reduziert, wie viele Eizellen waren es, wie viele ließen sich befruchten und wie hoch ist mein AMH-Wert. Und wenn ich da aus der Tür rausgehe, holt mich niemand ab, der genau solche Fragen mit mir eben durcharbeitet. Und wie du richtig sagst, man muss die durcharbeiten. Das mache ich auch im Coaching, aber natürlich in einer ganz konzentrierten Form. Und vor allem in einer Phase, wo man sich auch dafür Zeit nehmen muss und den Raum nehmen muss. Aber das hat den Vorteil, dass man eben genau da gestärkt wird. Aber normalerweise schlittert man so in diese Thematik rein und unerfüllter Kinderwunsch erstreckt sich ja auch auf die Finanzen, auf die Beziehung, auf das Arbeitsleben. Und ehe man sich's versieht, ist man schon komplett in diesem Strudel drin, dass man vielleicht eben gar nicht mehr in der Lage ist, von sich alleine sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Und wenn dann das Umfeld oder die gesellschaftliche Wahrnehmung auf einen einprasselt, ist es sehr leicht, das dann auch zu glauben und für sich als quasi Ersatzantwort zu benutzen, weil es unfassbar viel Stärke auch kostet, sich dagegen zu positionieren. Und hinzu kommt, dass es eine ganze Industrie gibt, die einem auch suggeriert, du musst nur Punkt, Punkt, Punkt irgendwas machen, ein besserer Mensch werden, den Kopfstand oder was auch immer, alles optimieren, weil unser ganzes Leben im Grunde davon getrieben ist, was für eine Leistung wir erbringen. Und da gibt es eine ganze Industrie, die daran verdient, was du alles optimieren kannst, den Kinderwunsch. Und dann zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt da dagegen und ich finde für mich eine ganz andere Antwort, das ist unfassbar schwierig. Und das ist mir am Anfang auch nicht gelungen. Und das ist ja auch normal, dass es nicht gelingt, ne? Aber diese Fragen halt für sich zu beantworten, das ist für mich ein Schlüsselfaktor, dass man eben länger weitermachen kann und dass man besser mit Rückschlägen umgehen kann. Aber ich möchte an der Stelle nochmal betonen, es reicht nicht, wenn man sich hier irgendwelche Tipps aus der Küchenpsychologie holt mit netten Affirmationskarten. Frauen, die Kinder verloren haben oder die in langen Kinderwunschbehandlungen sind, die sind in psychischen Ausnahmesituationen. Und da braucht es andere Ansätze, die wirklich nachhaltig wirken. Da braucht es tiefere Ansatzpunkte, man muss das herausarbeiten, das ist auch abhängig von der Persönlichkeit und es reicht nicht, wenn ich mir einfach hier eine Frauenzeitschrift kaufe, die ein bisschen über Resilienz und Meditationsübungen spricht. Im Gegenteil, ich bin sogar der Auffassung, dass das mehr schadet, weil man versucht das, ja, und man merkt aber, ich habe trotzdem keine Antwort auf diese Fragen dadurch gefunden oder es ist trotzdem nicht leichter geworden. Und was passiert dann? Man macht sich wieder selbst Vorwürfe und dann ist man perfekt in diesem Strudel drin. Und von daher finde ich es eben gut, wenn man von Anfang an ein bisschen sensibilisiert wird für diese Fragestellung. Es muss ja nicht heißen, dass man den Teufel an die Wand malt oder dass jetzt jede von diesen Konstellationen eintrifft. Aber mein Standpunkt ist, dass man sehr viele Situationen halt viel besser handeln kann, wenn man sich in einem neutralen Moment eben mit solchen Fragen auseinandersetzt. Und es stärkt auch die Persönlichkeit in der Beziehung natürlich, ne? Weil man bei solchen Verlusten immer unterschiedlich damit umgeht oder wie man weitergeht in Kinderwunschbehandlungen. Das sind essentielle Lebensentscheidungen. Und wenn man in dem Moment neben sich steht, weil die Situation einen so überfordert, geht dann oft gleich auch die Beziehung noch mit unter. Und das
Ja.
finde ich unfassbar schade, ne? Wenn das dann eine Folge davon ist.
Ja, und auch die Verbindung mit sich selbst, wie du so schön gesagt hast, ne? Weil ich glaube, das betrifft sogar auch Frauen, die das sogar mit einkalkuliert haben. Das trifft dich trotzdem knüppelhart. Du kannst
Natürlich.
nicht, ne? Selbst wenn du denkst, okay, ich weiß, es kann Fehlgeburten geben, es kann sein, dass es mir jetzt noch passiert. Selbst wenn du vielleicht zu einem gewissen Prozentsatz damit rechnest, kannst dich trotzdem eiskalt erwischen und dann bist du dieses ungeschützte Wesen, auf das halt dann eingeprasselt wird mit irgendwelchen Theorien und vermeintlichen Antworten. Und sich da wieder zu schützen, ist total schwer. Und dann nicht in die Verhärtung zu gehen, sondern ne, das ist ja auch völlig verständlich, dass man sich dann wie so eine Ritterrüstung anzieht und denkt, okay, ich schütze mich jetzt einfach nur. Aber gleichzeitig soll ich ja offen sein und empfangen. Haha, wie soll das denn jetzt schon wieder gehen? Und wie du schon sagst, ne, wenn man dann eben das auch noch sich anzieht, den Schuh, und nicht wieder auszieht, weil man merkt, nee, der passt mir gar nicht. Ich probiere den mal an, ob die recht haben, stell fest, nee, drückt, passt mir nicht, zieh wieder aus. Er ist nicht meiner. Dann wird es ja noch ungemütlicher und dann kommt wieder dieses Schuldding. Und was du auch meintest, ne, dann hole ich mir ein paar schöne Affirmationskarten und so. Habe ich auch alles mitgearbeitet, ist auch schön, kann einen auch unterstützen, gar keine Frage. Aber wenn ich dann das Gefühl habe, das reicht mir nicht, das hilft mir nicht, dann bin ich ja doppelt blöd. So, dann bin ich nicht nur die, bei der das Schlimmste eintritt, sozusagen der Worst Case, sondern ich schaffe es auch noch nicht mal, mich mit Yoga und Meditation und Affirmation wieder da rauszuziehen. So, und
Genau.
das, genau, das ist wichtig, finde ich auch, dass man da eben nicht dann sich noch zusätzlich eine Schuld gibt, so, ne? Und dann sich dann da auf die Suche macht, was oder wer könnte mir helfen, mit welchem Ansatz, ne? Und auch bei, wenn wir uns Therapie angucken, das ist so unterschiedlich. Ich bin ja in der systemischen Gestalttherapie-Ecke, aber für manche ist halt Verhaltenstherapie deutlich besser, weil das alles logischer ist und weil das wirkt besser und besser ankommt bei den Menschen und da sich auf die Suche zu machen, ne?
Ja, ein Punkt ist da vielleicht auch noch, die Hürde dafür ist bei Betroffenen von unerfülltem Kinderwunsch oder Fehlgeburten teilweise sehr hoch, weil eben da gerade auch Schuldgefühle mitspielen. Also das fühlt sich oft dann so an, wie ich habe versagt, wenn ich jetzt dafür Hilfe brauche oder ich bin schuld, dass es nicht klappt und muss das jetzt auch noch jemandem erzählen. Also ist per se eine schwierige Ausgangslage, aber ich sage da immer gerne, ich persönlich, ich hole mir Hilfe für meine Steuererklärung, weil ich absolut keine Ahnung von dem Thema habe, weil es mich nervt und weil ich keine Lust habe, das zu machen. Ich bringe mein Auto zum Service, weil ich weiß, es hat vier Räder und dann hört es dann auf mit meinen Kenntnissen, was das betrifft. Manche Leute nehmen Tennisstunden, weil sie nicht wissen, wie man Tennis spielt. Also warum nicht für dieses Thema? Und viele Leute, die zu mir kommen, kommen sehr, sehr spät, wenn schon alles kaputt ist, ne? Und das tut mir manchmal auch weh, weil ich denke, man hätte hier viel früher schon einen Support bieten können, den es halt eben so im System nicht gibt, weil das Thema nicht abgebildet ist in der Gesellschaft. Aber andere Themen, eben wie die Steuererklärung, ist völlig selbstverständlich, dass man sich da einen Profi mit an Bord holt. Und indem ich das versuche, sichtbar zu machen, möchte ich auch die Hürde so ein bisschen senken, dass Betroffene merken, ja, mir geht's auch so, oder ich hatte diese Gedanken auch schon, wenn ich eine Frau sehe mit dem Kinderwagen, die in den Bus einsteigt, und das ist normal und man kann damit aber arbeiten, dass es nicht immer, ja, bis zur Eskalation kommen muss oder im schlimmsten Fall bis zu einer psychischen Erkrankung sogar. Das ist weit verbreitet im Kinderwunsch und wird fast noch mehr tabuisiert als das Kinderwunschthema an sich.
Ja, das ist auch gleichzusetzen eigentlich mit einem Burnout irgendwann, weil man ja im Grunde ein Doppelleben oder ein Parallelleben führt. Es sind wie zwei Berufe, was man da ja teilweise alles organisieren muss oder auch mal geheim halten und verarbeiten. Das ist ja gigantisch, was eine Frau vor allem dann da leistet. Ich finde auch, ich habe ja damals eine Kinderwunschberatung gegründet mit einer Kollegin. Und wir haben auch Kooperationspartner gehabt, also Kinderwunschkliniken, Unikliniken und so. Und ich fände das so schön, wenn wir da hinkommen würden, dass standardmäßig jede Kinderwunschklinik ein bis drei oder wie viel auch immer psychologische Begleitung mit dabei hat, ne? So unterschiedliche Arten, wie du gerade gesagt hast, du kommst da raus mit einer Diagnose und bist irgendwie die und die mit denen und denen mit so und so viel Follikeln und so weiter und so fort. Und dann stehst du da und fängt dich aber keiner emotional auf. Und dass das standardmäßig mit dabei ist, das wäre so gut, ne?
Also das ist ganz interessant, dass du das ansprichst. Hier gibt es ein riesengroßes Gefälle zwischen den Ländern. In den
In Spanien ist das,
deutschsprachigen,
ne?
ja, in den deutschsprachigen Ländern habe ich oft so in Kliniken das Mindset mitbekommen, wir machen das seit 20 Jahren so und wir werden es auch die nächsten 20 Jahre so machen. Und es hat auch ein bisschen mit dem Gesundheitssystem zu tun. Also ich will nicht alle über einen Kamm scheren, ist mir wichtig. Es gibt auch ganz tolle Kliniken in Deutschland, aber die Leute, die zu mir kommen, sind in der Regel eben in den nicht so tollen Kliniken. Und daher kriege ich so dieses Bild mehr mit. Also es kann verzerrt sein, was ich jetzt sage, aber sehr oft höre ich das eben. Es hat auch damit zu tun, dass in Deutschland die Kasse ja drei Versuche bezahlt. Und sehr häufig haben wir dann Fälle, wo drei Versuche einfach so gemacht wurden. Es wurde nichts geguckt. Und nach drei Versuchen, wenn man dann zum Selbstzahler wird, ist erstmal der Moment, wo man mal die Karten auf den Tisch legt. Und weil diese Versuche halt einfach sowieso bezahlt werden, besteht da seitens der Kliniken oft gar kein Druck, sage ich jetzt mal, irgendwie sich weiterzuentwickeln, weil die Wartelisten endlos lang sind. Und wenn heute eine Patientin, ich sage es jetzt drastisch, nicht mehr kann, dann stehen drei vor der Tür, die gleich weitermachen wollen. Und in der Wahrnehmung auch von Ärztinnen und Ärzten in den deutschsprachigen Ländern ist das Thema psychischer Anteil von unerfülltem Kinderwunsch sehr, sehr klein oder existiert oft gar nicht. Also auch Äußerungen, die ich mir anhören muss im Coaching, die teilweise da getätigt werden, können sogar zu einer Verschlimmerung von dem Problem führen. Wenn wir jetzt nach Spanien gehen oder auch Dänemark, das sind Länder, die auch gesellschaftlich, also vor allem die skandinavischen Länder, gesellschaftlich mit diesem Thema 10, 20 Jahre weiter sind. In
Immer
Dänemark
schon, ne?
sprichst du über Kinderwunsch wie über Rückenschmerzen. Es gibt alle Arten von Familienkonstellationen. Wenn du in Deutschland als Single-Mama in eine Klinik gehst, dann musst du dich, gelinde gesagt, rechtfertigen und beweisen, dass du das wirklich kannst. Du musst gewisse rechtliche Konstellationen abdecken, damit du überhaupt behandelt werden darfst. Ja, wenn ich einfach so nach einer Party mit jemandem in die Kiste steige und ich werde schwanger und ich sehe den nie wieder, interessiert kein Mensch. Einfach um das mal so zu verdeutlichen, wie gesellschaftlich das gewertet wird. Ja, so werden die Leute manchmal auch behandelt. In Skandinavien ist es Standard, du gehst in eine Klinik rein und du hast ein Brett mit 20 Flyern von Unterstützungsangeboten. Das Personal ist geschult für mentale Unterstützung. Die haben schon ihre Abläufe anders strukturiert. Das fängt an, wie man begrüßt wird am Empfang, wie Leute mit einem sprechen, wie einem Bescheide überbracht werden. Es ist schon sehr, sehr drastisch, wie das in anderen Ländern viel, viel besser gehandhabt wird. Und ich denke, am Ende ist ja genau das der Erfolgsfaktor. Wenn ich eine Patientin habe, die vielleicht wieder einen Misserfolg hatte, aber die das Gefühl hat, ich fühle mich dort gut aufgehoben, weil ich aufgefangen werde, dann sind das ja Bedingungen, unter denen ich eher weitermachen würde. Wenn ich aber das Gefühl habe, ich werde sogar von meiner Klinik allein gelassen oder abgefertigt, und das ist bei weitem nicht selten, also das ist eher fast der Normalfall, und einen das so überfordert, dann sagt man doch eher, ich höre auf. Und das finde ich sehr, sehr traurig. Also es hat schon auch etwas mit unserem Gesundheitssystem zu tun, inwiefern solche Angebote überhaupt verfügbar sind. Und ich kann dazu vielleicht noch erzählen, ich bin mal von einer Klinik eingeladen worden, die tatsächlich wollten, dass ihre Patientinnen besser unterstützt werden. Es hat schon angefangen, dass meine Mails zigmal untergegangen sind. Es sind mir Rückrufe versprochen worden für die Organisation von dem Termin, die sie dann gar nicht gemacht haben. Ich bin dann letztlich dorthin gekommen für einen Vortrag und die Frau am Empfang war so ein richtiger Drache. Die hat mich runtergeputzt. Wir haben jetzt Mittagspause. Ich habe gesagt, ja, ich komme nicht für eine Untersuchung. Ich komme hier für einen Vortrag. Und ja, dann war irgendwie der Raum nicht organisiert und die waren alle so leicht angepisst, weil sie irgendwie nicht vorbereitet waren, dass jetzt dieser Vortrag stattfindet. Also ich wurde regelrecht abgefertigt dort. Ich habe ihnen dann auch ein paar Fragen gestellt zu den Abläufen, weil es mir wichtig ist, auch zu verstehen, wie kann man Patientinnen während der Behandlung besser unterstützen. Und das Resultat war einfach, dass sie null Interesse hatten, da auch anzufangen und sich vielleicht zu verbessern. Und die Dame am Empfang war für mich schon das Signal, wow, hier läuft einiges schief. Ja, ich komme ja nur für einen Vortrag, aber wenn ich gerade nach einer Fehlgeburt da reinmarschiere und so heruntergeputzt werde,
Ja.
da drehe ich mich auf dem Absatz um und gehe wieder.
Ja, da
Und
traust du dich ja auch gar nicht nochmal nachzufragen, wenn noch Fragen da sind oder irgendwas
genau.
nicht klar ist oder du vielleicht was anders machen möchtest. Oh, das ist ja die
Ja,
Hemmschwelle, ist ja eh schon häufig hoch für viele Frauen und dann
natürlich.
ja noch mehr, ne? Ja,
Natürlich.
das
Und
ist,
das ist halt Teil vom Problem, leider.
ja, das ist interessant, dass du das erzählst. Ich hatte meine Erfahrungen liegen ja jetzt ein bisschen zurück, als ich die Praxis, die Beratung damals gegründet habe. Da war das sogar noch für Solo-Mütter verboten in Deutschland. Wir hatten, also, ne, ich bin ja hier oben im Norden, das heißt, wir sind immer nach Skandinavien gefahren, eigentlich dann vor allem nach Dänemark. Dann gab es irgendwann eine in Kiel, glaube ich, in Flensburg und in Berlin, aber auch noch nicht mal in Hamburg oder so. Also, das war wirklich irgendwie echt so exotisch fast schon. Und wir haben dann eben auch Vorträge gehalten in den Kinderwunschkliniken. Wir haben ein Glück bessere Erfahrung gemacht. Da möchte ich jetzt einmal kurz eine Lanze brechen für das, wo ich war. Da waren nämlich auch alle mit dabei, auch die aus dem Labor und so. Und das war für die nochmal so total schön zu merken, oder das ist denen nochmal so bewusst geworden, okay, das, was wir hier machen, ist für uns so Alltag, aber wir erschaffen hier Wunder. Wir sorgen hier dafür. Also was für eine Emotionalität dahinter steckt. Und das ist denen dann nochmal so bewusst geworden, ne? Und auch dieses mit dem Wartezimmer und so weiter. Und mit den Bildern, die dann hinterher verschickt werden und sagen, hier bei uns hat es geklappt und so. Das kann ja Mut machen, das kann aber auch
Auf jeden
triggern.
Fall.
Super schwierig, da eine Entscheidung zu fällen und so. Aber einfach dafür sensibilisiert zu werden. Und das war total schön, diese Begegnung. Und das erhoffe ich mir natürlich mehr, ne? Dass sowas irgendwie noch mehr so ist, weil das, was du erzählst, oh, nee. Da möchte man ja noch nicht mal, wenn man einen gebrochenen Finger hat, dann so gerne dahin. Und wenn es dann auch noch um sowas geht, irgendwie, ja. Ja,
Ja,
krass.
also es ist auf jeden Fall eine Entwicklung da. Wir sehen es ja auch sonst medial. Es kommt langsam, dass über das Thema gesprochen wird. Aber die Kliniken sind halt ein Puzzleteil in dem ganzen System. Und wenn dort schon der mentale Teil besser abgeholt würde, dass nicht so das Bewusstsein da ist, wir arbeiten einfach da und machen unsere Arbeit und dann gehen wir nach Hause, sondern für die Patienten geht es um alles. Und ich glaube, sehr vieles könnte man da besser auffangen. Die Leute, die zu mir kommen, sind natürlich die schwierigen Fälle. Das ist schon klar. Die guten Fälle, wo es gleich klappt, die sehe ich nie, ne? Aber es sind trotzdem noch zu viele schwierige Fälle oder Fälle, wo man leicht etwas hätte anpassen können, dass es nicht so schlimm wird, ne? Und da ist
Ja.
noch ganz viel Potenzial. Aber die ersten kommen hier jetzt auch schon, die offen sind für solche Themen oder die eben sensibler darauf reagieren. Und das freut mich natürlich, das zu hören.
Ja, total, finde ich auch total schön. Ich habe direkt zwei Fragen. Einmal, was kommen für Frauen meistens zu dir? An welchem Punkt stehen die? Und ja, guck mal, jetzt habe ich die andere Frage auch schon direkt wieder vergessen. Was war das denn nochmal? Fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Aber vielleicht kannst du das. Ach so, genau, dass man vielleicht den Mädels Mut macht, wenn die das jetzt hören und noch nicht in der Kinderwunschklinik waren und denken, ach du Scheiße, da gehe ich nicht hin. Wie können wir denen nochmal Mut machen, zu sagen, also ne, könnt ihr euch ruhig trauen, es gibt auch nette. So.
Also es gibt auf jeden Fall nette Kliniken. Nett ist aber auch nicht der einzige Punkt, der wichtig ist.
Nee.
In der Beratung, so der größte Fehler, den meiste Leute machen, ist, sie gehen in die Kinderwunschklinik um die Ecke. Und es gibt aber sehr viele Kinderwunschkliniken, darunter gibt es gute und schlechte, da muss man erstmal gucken. Und auch von den guten ist aber nicht jede die richtige für einen. Also die Wahl der Kinderwunschklinik ist ein ganz entscheidender Faktor und einfach rein, ich sage es rein statistisch, ist die um die Ecke nicht immer die beste. Man muss wirklich gucken, was ist meine individuelle Ausgangslage, vielleicht meine rechtliche Situation, auch bei besonderen Familienkonstellationen, was ist so ein bisschen die Prognose und da nehme ich sehr viel Zeit für in der Beratung, um zu gucken, welche Klinik passt zu welcher Person am Ende oder zu welchem Paar. Und es ist bei weitem nicht immer die um die Ecke. Also es gibt auch Fälle, wo es sich lohnt, gleich ins Ausland zu gehen und man ist da super aufgehoben. Ist auch ein bisschen die Frage, was wurde alles schon gemacht? Und da lohnt es sich wirklich Zeit zu investieren, auch ein bisschen auf versteckte Faktoren zu gucken, weil oft auch die Klinik gewählt wird, so in der Absicht, es klappt beim ersten Versuch. Und das ist ein Fehler, weil man muss auch Faktoren angucken, die vielleicht wichtig sind, wenn es 3, 4 Mal nicht geklappt hat. Ja, wo stehe ich dann? Also die Wahl der Klinik ist ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn man das gleich trifft, kann man sehr viele Behandlungen machen und hat einen sehr guten, ein sehr gutes Setup, das auch längere Zeit überlebt. Wohingegen man, wenn man in der falschen oder sogar in der schlechten Klinik landet, verliert man Zeit, Geld, Kraft für nichts. Und ich habe Fälle, die 3, 4 Mal am falschen Ort gelandet sind. Und das ist natürlich verständlich, ja, dass die dann wirklich überfordert sind. Und vielleicht zu deiner zweiten Frage, wer kommt zu mir? Zu mir kommen Leute, also nicht nur Frauen, es sind oft Paare, aber der Frauenanteil ist ein bisschen stärker, die so an dem Punkt sind, 5 vor 12, die nicht mehr können, weil sie das Thema in sämtlichen Lebensbereichen überfordert. Da ist ein großer Anteil natürlich auch die Arbeitssituation. Ich bin ja Arbeitsrechtlerin, da lege ich auch einen großen Schwerpunkt drauf. Einfach Personen, die am Limit sind, die zwar wissen, wir wollen weitermachen, weil der Wunsch ist da, aber sie wissen nicht wie. Es sind Personen, die in vielen Bereichen schon Herausforderungen haben wegen diesem Thema und die so eine 360-Grad-Strategie brauchen, um auch in der schwierigen Lage weitergehen zu können. Aber ich würde mir oft wünschen, sie wären früher gekommen, weil dann
Ja.
nicht so viel, ja, nicht so viele Verluste halt hätten passieren
Natürlich.
müssen.
Und auch Zeitverlust, einfach, ne, um es mal ganz plakativ zu sagen, weil ich
Ja.
weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich erlebe das oft, dass es eine krasse Loyalität der Klinik gegenüber gibt, die
Ja.
unterschiedliche Gründe hat. Also einmal wirklich eine Loyalität und natürlich auch eine, naja, das ist ja auch anstrengend, sich eine neue zu suchen, dann sind da lange Wartezeiten und man fängt ja wieder von vorne an, was eine Chance sein kann, weil man nochmal einen ganz neuen Blick drauf bekommt. Aber man hat ja auch das Gefühl, ich habe die Kraft jetzt nicht mehr dafür, nochmal von vorne alles zu erzählen und anzufangen. Dann sagen die mir wieder IOI oder was auch immer, ne?
Also ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, das erlebe ich auch so, dass die Loyalität oder das Vertrauen erstmal riesengroß ist, aber ist ein Stück weit erklärbar, weil die Klinik hat ja einen riesigen Wissensvorsprung, das sind die Fachleute, also es gibt es nicht per se einen Grund daran zu zweifeln, also dass man erstmal denkt, man ist da gut aufgehoben, ist sicherlich normal, dafür geht man ja dahin. Gleichwohl, es kostet ein bisschen Kraft, einen Klinikwechsel vorzunehmen, aber ich hatte noch nie einen Fall, indem es die Leute dann bereut haben. Das ist vielleicht auch wichtig zu sagen. Und der Aufwand ist überschaubar, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Und da muss man dann vernünftigerweise auch sagen, ja, man kann da weitermachen, wo man ist, aber der Preis dafür, und ich meine jetzt hier nicht Geld, ist massiv höher, als wenn man vielleicht einen Schritt zurückgeht, aber dann 5 Optionen mehr hat, die man vorher nicht hatte. Und da es halt einfach gute und schlechte Kliniken gibt, ist diese Situation gar nicht so selten, ne?
Ich habe das Gefühl, du kennst sie alle, die Kliniken.
Also schon ein Großteil, ja. Gerade weil viele Leute, die zu mir kommen, ja auch schon in 2, 3, 4 Kliniken waren. Und da gibt es natürlich Überschneidungen. Und ich erlebe es aber auch oft, dass Leute vielleicht gar nicht in einer schlechten Klinik sind, aber dass man aneinander vorbeigeredet hat. Oder dass auch nicht eingefordert wird, gewisse Fragen mal wirklich durchzusprechen. Ja, es ist eine große Standardisierung, es ist oft Zeitdruck, aber Arztgespräche sind auch etwas, wo sehr viel Potenzial verschossen wird, weil man einfach da nicht festnagelt auf das, was man wirklich wissen muss. Und daher lohnt sich das immer anzugucken. Ja, es gibt auch Fälle, wo ich sage, nee, würde ich jetzt nicht wechseln, es ist vielleicht einfach ein komplexer Fall, aber woanders können sie auch nicht zaubern. Also das ist, Wechsel ist auch nicht immer die richtige Lösung. Aber man sollte zumindest offen dafür sein, das mal anzugucken, weil ja, es kann auch an der Klinik liegen.
Ja klar, wo bist du eigentlich?
Also wir waren an verschiedenen Orten und am Schluss dann in Dänemark. Da ich ja keine Diagnose habe, war jetzt da nicht eine Einschränkung da, dass man in eine spezialisierte Klinik gehen muss. Für mich persönlich war es am Ende so, ich hatte einen kompletten Overkill von so medizinischen Settings. Ich konnte keine OP-Räume, Krankenhausräume mehr sehen, wo einem 20 Leute zwischen die Beine gucken und dann heißt, ja, ist sicher in Ordnung, wenn der Herr sowieso, das ist der Assistent, jetzt auch noch zum Zugucken kommt, ja. Es wird ja, man wird ja so überfallen mit solchen Situationen und das konnte ich wie nicht mehr ertragen, das war einfach zu viel. Und in Skandinavien ist ja so, dass man, es gibt kein Sie, man wird immer mit Du angesprochen. Und wir sind dann auf eine Klinik gekommen, die eigentlich, wenn man reingekommen ist, so ausgesehen hat, wie wenn man in eine Wohnung kommt. Also es waren normale Möbel, da waren Blumen, Bilder. Das Personal trug auch keine so Krankenhauskleidung, sondern Poloshirts. Die konnte man mit dem Vornamen ansprechen. Man war immer allein da, nicht in so einem überfüllten Wartezimmer. Die haben das irgendwie so hingekriegt, wie so Tetris, dass man da nie irgendjemanden gesehen hat. Und ich hatte da einfach das Gefühl, ich habe die volle Aufmerksamkeit. Es wird so minimalistisch alles reduziert an eben so Krankenhaus, Einflüssen. Ich habe mich mehr so gefühlt wie in einem normalen Zimmer zu Hause. Und das war so die Atmosphäre, die ich gebraucht habe, um überhaupt da weitermachen zu können. Und der ganze Ansatz dort war auch ein bisschen so, weniger ist mehr. Also es gibt auch Kliniken, die machen einen verrückt mit irgendwelchen Blutwerten, wo man vorher noch gar nicht wusste, dass es die gab. Und wie das halt so ist im Alltag, ja, ich finde keinen Parkplatz vor dem Labor, dann bin ich da 20 Minuten zu spät. Dann bekomme ich einen Anschiss von der MFA, wenn ich diese E-Mail zu spät verschickt habe mit den Werten und dann ist mein Puls schon hier oben. Und am Ende heißt, ja, Sie haben da eine Abweichung von 3%, zack, wird das Telefon aufgelegt. Und ich denke mir so, ja, ist das jetzt schlimm oder ist das mittelschlimm? Letztes Mal waren es nur 2%, ja. Und am Ende ist das alles gar nicht relevant, ja. Und der Ansatz dort war einfach ein bisschen mehr, ein bisschen einfühlsamer. Ich durfte auch mal ein Blutbild mal weglassen, weil es die letzten 3 Mal einfach in Ordnung war. Also war es ein bisschen reduziert und das war das, was ich gebraucht habe.
Ja, das klingt, da möchte ich richtig mit durchatmen irgendwie. Das klingt echt ganz gut. Oh, ja, und wie kommst du damit zurecht mit diesem, es gibt keine Diagnose? Wieso? Woran liegt? Wie alt bist du eigentlich? Entschuldige bitte.
36.
Ja, weil das ist ja jetzt auch noch nicht, dass man sagt, das ist aber Alarm, Alarm bei dem Alter. Wie kommst du damit zurecht? Also suchst du trotzdem noch nach irgendwelchen Antworten oder wie nimmst du das so hin?
Also ich suche nicht mehr nach Antworten, das war aber nicht immer so.
Hm.
Mein persönlicher Tiefpunkt war so nach 7, 8 Runden, wo ich auch persönlich an dem Punkt war, dass ich mir eben Vorwürfe gemacht habe, dass ich dachte, ich mache nicht genug dafür, gerade weil ich ja nichts augenscheinlich habe. Also da war auch die Erwartung dann in mir da, ich muss halt noch mehr meditieren, ich muss noch mehr Nahrungsergänzungsmittel machen, noch früher ins Bett gehen und so diese ganze Optimierungs Schleife, die natürlich dann viel näher liegt, als wenn man eine Antwort hat. Wenn es jetzt heißt, ja, du hast halt Endometriose oder niedrigen AMH-Wert oder sowas, denke ich, kommt man nicht so leicht in diese Optimierungs, in diesen Strudel rein. Der war bei mir aber maximal ausgeprägt, bis ich da wirklich den Stecker ziehen musste. Und wo das noch ein bisschen durchkommt, ist halt einfach beim Weitermachen, weil ich nie weiß, bin ich einen Schritt vor dem Ziel oder nicht. Und spannend ist ja, es hat beim 32. Versuch geklappt und ich bin bei jedem weiteren Versuch direkt schwanger geworden. Also auch das kann ein statistischer Zufall sein. Der ist Sehr selten, es wäre statistisch das gleiche, wie wenn es der zweite, der siebte, der neunte und der 32. Versuch gewesen wären. Und trotzdem ist es irgendwie ein sehr großer Zufall, dass es genau so war, wo ich dann denke, vielleicht bin ich jetzt doch auch näher dran, weil mein Körper vielleicht was gelernt hat. Aber ja, ich muss irgendwie damit leben. Was ich nicht mehr mache, ist Diagnostik. Ich habe alles durchprobiert, was man durchprobieren kann. Ich habe Tausende von Euros dafür ausgegeben und da sage ich jetzt einfach, ich mache das nicht nochmal. Also auch wenn ich jetzt in eine andere Klinik gehen würde zum Beispiel und die sagen, ja, wir machen es nochmal eine Bauchspiegelung oder dies und das und jenes, das mache ich nicht mehr, weil es einfach für mich nicht, also ist auch immer anstrengend, solche Untersuchungen mental. Und die Frage ist auch immer, was macht man dann mit dem Ergebnis? Wenn es dann wieder heißt, ja, wir haben wieder nichts gefunden, ist das für mich steht das nicht mehr in einem Verhältnis. Ich versuche es einfach weiter, aber meine Werte sind alle in Ordnung, die sind sogar am oberen Ende immer der wünschenswerten Skala, sage ich jetzt mal. Und von daher, ja, reicht mir das als Antwort.
Ja. Ja, vor allem mit dem Wissen, was, also, das ist ja noch kein Wissen, das ist ja erstmal nur eine Erkenntnis, die habe ich gelesen letztens, dass es eben schon in der Eizelle festgelegt ist, wird das eine Fehlgeburt oder nicht? Also, ne, chromosomentechnisch. Und dann denke ich mir, okay, das hat mit Schuld halt einfach rein gar nichts zu tun, das ist Glück. Das ist purer Zufall,
Ja.
Glück oder an was man glauben möchte. Was sagst du dann zum Thema Präimplantationsdiagnostik?
Also ich finde, Präimplantationsdiagnostik hat auf jeden Fall ihre Berechtigung. Das ist ja gerade in Spanien, ist man da federführend. Einerseits ist natürlich immer so ein bisschen Teil von der Klinikstrategie, inwieweit das promoted wird, aber es gibt durchaus Fälle, wo das Sinn macht, das anzuwenden. Also natürlich, wenn irgendwelche Erbkrankheiten im Spiel sind, dann sowieso, ne, weil man dann ausschließen kann, dass es weitergegeben wird. Das ist ein Anwendungsfall. Aber auch eben, wenn man Embryonen biopsiert und halt guckt, welche sind genetisch auffällig oder nicht auffällig, da gibt es Kliniken, die radikal den Ansatz vertreten, wir setzen nur solche ein, die einwandfrei sind. Und in den deutschsprachigen Ländern ist es eher so, es wird einfach einer nach dem anderen eingesetzt und wenn es halt eine Fehlgeburt gibt, gibt es eine Fehlgeburt. Ich bin da natürlich jetzt medizinisch nicht vom Fach. Also ich weiß, es gibt unterschiedliche Klassifikationskriterien und wie die dann im Einzelnen vergeben werden, ist auch noch mal ein bisschen von der Klinik abhängig. Also zum Beispiel ein 5AA-Embryo wird vielleicht in einer anderen Klinik als 5AB eingestuft. Also da gibt es schon noch feine Unterschiede, das darf man nicht vergessen. Generell denke ich, wenn jemand jetzt wirklich eine lange History hat, gerade auch eben viele Fehlgeburten, dann finde ich Präimplantationsdiagnostik schon ein berechtigtes Verfahren, das man machen kann. Ich habe das selbst auch mal ausprobiert, aber es kam wie keine Erkenntnis raus, weil ich keine vorbestehenden genetischen Störungen habe. Es ist natürlich auch mit Kosten verbunden, wo man sich überlegen muss, wollen wir das jedes Mal machen? In der Schweiz zahlt man eine ganze Fehlgeburt, die ganze Fehlgeburt selbst. Also kann man sich auch unter den Gesichtspunkten überlegen. Ich denke, das ist immer eine individuelle Entscheidung und da muss man sicher mit den betreuenden Ärztinnen und Ärzten im Einzelfall auch ganz ehrlich besprechen, bin ich ein Fall, wo das Sinn macht oder ist es jetzt einfach eine zusätzliche Hoffnung, die ich mir kaufe, die aber nicht indiziert ist im individuellen Fall.
Okay, also du machst das nicht. Oder also du hast es mal gemacht, aber du machst es jetzt
Ja,
nicht mehr. Ja,
jetzt
und
nicht mehr, nein.
man muss ja auch immer gucken, diese Klassifizierung oder diese Klassifikation, das ist ja auch nur irgendwas Menschengemachtes.
Ja.
Und ich sag mal so, ob ein Kind auf die Welt kommt, lebend, da haben wir nicht so viel in der Hand. Das ist irgendwie ein bisschen was Höheres, was anderes. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit der Sarah, die hat am Ende dann Zwillinge bekommen durch eine IVF. Und eine, ich glaube, es waren sogar beides Blastozysten, ich weiß es nicht genau. Eine war eine Top-Qualität und die andere nicht. Beide sind auf der Welt, beide sind wunderbar. Sie hat dann auch gesagt, ich möchte jetzt nicht entscheiden können und ich kann es auch nicht sagen, welche war denn jetzt welche. Die sind beide wunderbar. So. Also man
Ja.
darf da halt auch nicht ganz, ganz viel. Das kann eine Stütze sein und das kann eine Aussage haben, aber ne, ich würde auch immer aufpassen, dass man, oder ja, muss jeder selber entscheiden, welchem Embryo oder welcher Blastozyste man eine Chance geben möchte. Aber das
Ja.
heißt eben auch nicht alles so, ne?
Das ist sehr gut gesagt. Also es ist am Ende eine menschliche Selektion und es gibt sehr viele Faktoren, die wir heute kennen oder wo man sagen kann, ja, das geht eher in die Richtung von einem guten Embryo oder nicht so guten. Aber es gibt halt auch unbekannte Faktoren. Auch ein 3DD-Embryo, für die, die das nicht kennen, also je weiter vor der Buchstabe ist, desto schlechter quasi ist die
Wie
Qualifikation von der
gemein auch.
Morphologie.
Irgendwie ist das
Und
so gemein,
ja, es
oder?
gibt so eine Etikette
Ja,
und
bah.
daraus sind wunderbare Menschen entstanden.
Ja.
Und es gibt halt einfach Faktoren oder ich sag mal Puzzleteile oder Schritte in dem Prozess, die wir nicht kontrollieren können. Und man muss für sich dann auch entscheiden, ja, möchte ich das in Kauf nehmen, dass die vielleicht übersprungen werden oder gebe ich einem halt trotzdem eine Chance, ne? Das, und eben ein euploides oder nicht euploides Embryo ist noch keine Garantie, dass es A zu einer Schwangerschaft kommt und B zu einer Fehlgeburt. Ja, das sind Indikatoren, aber es sind keine harten
Nein.
Entscheidungskriterien.
Nein, das ist die Bemühung von uns Menschen, irgendwie die Kontrolle zu übernehmen über eine Sache, über die wir keine Kontrolle haben können.
Ja.
So, das kann man, glaube ich, mal so festhalten. Eine Frage habe ich noch. Wie ist das? Also, man, die Leichtigkeit geht ja so flöten, gerade auf so einer langen Reise. Was, das prägt ja so unglaublich. Das schwierige Thema Verbitterung oder auch Zynismus. Wie hast du das Gefühl, du bist ein bisschen da reingegangen oder hast du das Gefühl, du kannst es gut umschiffen? Wenn ja, wie machst du das?
Also, wer meine Beiträge schaut, der sieht, dass da manchmal schon eine ordentliche Portion Zynismus, aber auch Sarkasmus vielleicht drin ist. Ich meine jetzt da konkret solche Sachen wie Schwangerschaftsverkündungen, dumme Kommentare und so weiter. Natürlich bin ich da reingerutscht. Also, das ist ja auch eine Form von Wahrnehmungsverzerrung am Ende, dass man nicht mehr so diese Leichtigkeit spüren kann oder halt Situationen anders gewichtet, weil man diese Vorbelastung hat. Für mich ist es heute ein Ventil, diese Elemente manchmal reinzubringen, weil ich weiß, dass sie echt sind, dass ganz viele das so fühlen, die das aber nicht zugeben würden.
Und dann ist
Und
es
das,
erleichternd, wenn du das mal aussprichst,
genau.
sozusagen,
Es,
ja.
ich spreche Dinge aus, so wie sie sind. Ich übertreibe nicht, sondern diese Sätze sind Sätze, die mir wirklich durch den Kopf gegangen sind und oder anderen durch den Kopf gegangen sind. Und für ganz viele von meinen Followerinnen ist es eine Erleichterung zu sehen, dass sie nicht irgendwie ein schlechter Mensch sind oder das Problem sind, sondern dass es ein Stück weit natürlich ist, dass man solche Gedanken hat, weil das in dieser ganzen positiven, denk positiv, visualisieren ein bisschen Bubble halt nie so rüberkommt, wo dann auch ein gewisser Druck entsteht von ich muss mich immer gut fühlen und manchmal fühlt man sich einfach maximal beschissen und man könnte andere Mütter, ja, keine Ahnung, man hat irgendwelche Hassgefühle, die da aufkommen und das ist normal. Auf der anderen Seite nutze ich es natürlich auch, um ein bisschen zu provozieren damit. Dass man einfach auch sieht, es gibt da eine ganz andere Perspektive, die Außenstehenden nie bewusst ist. Und ich glaube, alle Betroffenen kennen die Situation, man sitzt irgendwie im Großraumbüro und dann lamentiert eine Kollegin drüber, dass ihr Kind jetzt schon wieder Magen-Darm hat und überhaupt und nachher muss sie noch zu dem Kita-Fest gehen und es kotzt sie total an. Also es ist nicht übertrieben. Ich habe solche Situationen gehört und du sitzt da und du kannst alles, was du noch kannst, ist einfach die Tränen unterdrücken, bis du es 10 Sekunden später aus dieser Konversation rausschaffst aufs Klo, weil du am selben Morgen gerade gemerkt hast, dass der 17. IVF-Versuch nicht geklappt hat. Und dass in einem solchen Moment Hassgefühle oder Abneigung, wie auch immer man das betiteln möchte, gegenüber so jemandem aufkommen, ist einfach normal, weil man sich in einer emotionalen Ausnahmesituation befindet. Und ich versuche das immer so ein bisschen herauszuarbeiten, wirklich on the point. Wie genau fühlt man sich, wenn man dann allein auf dem Klo hockt und denkt, ich schaff's nie wieder hier raus, weil das ist eine völlig andere Welt da draußen, gerade die mit meiner Welt nichts zu tun hat. Und ich bin ja die, die isoliert ist. Und das ist so schwierig, ne? Die anderen, die machen alle mit und dann steigt die eine noch mit ein und sagt, ja, meine Kinder sind auch krank und bla. Und du sitzt einfach da und denkst, oh mein Gott, ich finde den Zugang nicht mehr zu dieser Welt. Und indem ich das irgendwie sichtbar mache, versuche ich das ein bisschen zu verbreiten einfach, weil jede Frau, die in einem Großraumbüro sitzt, hat sicher eine, zwei nebendran, die auch so fühlen wie ich und keine sieht.
Ja. Ja, und es kommt einem so undankbar vor. Ich habe vor Wochen schon eine Folge aufgenommen zum Thema, wie fühlt sich das an, nach langem Kinderwunsch dann Mama zu sein. Habe die immer noch nicht veröffentlicht. Mal gucken, wann sie rauskommt, ob sie rauskommt. Und da rede ich halt auch davon, dass ich extrem dankbar bin und manchmal vielleicht auch für die Außenwelt oder fürs Umfeld zu dankbar. Aber das ist einfach der Blick, der sich verändert hat, weil ich immer weiß, was ist auf der anderen Seite.
Ja.
Ne? So dieses, klar bin ich auch manchmal genervt oder wütend oder ungeduldig und müde und ich weiß nicht was, aber das, ich setze das trotzdem immer in eine Relation, früher oder später. Und ich glaube, das ist natürlich was, was man eigentlich erst hat und kennt nach so einem langen Weg.
Ja, definitiv. Also ich habe zu vielen Alltagsthemen, wo andere Mütter drüber sprechen, habe ich einen völlig anderen Zugang. Und ich bin heute sehr dankbar dafür. Ich will jetzt mitnichten sagen, dass Mama sein immer einfach ist. Also auf gar keinen Fall. Wir haben auch gesellschaftlich da noch sehr viel Arbeit vor uns, dass Mutterschaft und Care-Arbeit und so weiter so gewertet wird, wie sie das gewertet werden sollte. Aber wenn man ja Verluste erlitten hat und so viel gekämpft hat und auch im Unsichtbaren gekämpft hat und dann gegenüber Biografien hat, wo alles einfach immer so gepasst hat. Ja, Haus, heiraten, Haus, Hund, Kind, so der Klassiker. Man lernt Dinge anders zu schätzen. Und ich glaube, auch das ist so ein bisschen eine Folge von, wo positioniere ich mich? Also wenn man sich mal mit so essentiellen Fragen des Lebens auseinandersetzen muss, auch zum Beispiel in der Behandlung, ja, dann hat man nachher eine andere Standfestigkeit im Leben. Und ich würde es vielleicht so formulieren, man kann Farben sehen, die andere Menschen nicht sehen oder nie gesehen haben. Und für mich ist das überhaupt nicht problematisch. Ich bin extrem dankbar, dass ich diese Sicht habe. Und ich habe auch gar nicht das Gefühl, ich muss irgendwie mitmachen bei allen so, ich nenne es jetzt mal so Mimimi-Diskussionen in dem Kita-Chat, wenn wieder irgendeine Socke verloren gegangen ist und sich Leute da stundenlang drüber aufregen. Es ist mir schlicht egal, dass ich da nicht mitmache, weil ich sehe eher die schönen Momente, wenn ich mit meinem Sohn eine Stunde lang Lego spielen kann, ist das für mich das höchste der Gefühle. Und deswegen bin ich ja Mama geworden. Ich musste meinen Kinderwunsch so oft validieren, weil ich bei jeder Behandlung, die ja ihrerseits wieder eine Grenzüberschreitung ist, sagen musste, okay, mache ich das wirklich oder mache ich es nicht? Und ich hatte jahrelang genau diese Bilder vor Augen. Eines Tages werde ich mit meinem Kind im Zimmer Lego spielen. Also heute hat diese Situation, die für andere völlig normal ist, hat für mich so eine Wertigkeit, weil ich einfach in erster Linie Mama sein wollte. Ich wollte nie Karriere machen. Das war nichts für mich. Wenn jemand sagt, das ist mein Weg, dann total okay. Auch Leute, die sagen, ich will keine Kinder haben, finde ich super. Wenn das ihre Bestimmung ist, tipptopp, ja. Ich wollte einfach immer Mama werden und deshalb genieße ich auch diese Zeit jetzt und priorisiere das vielleicht anders, aber das muss am Ende jeder für sich entscheiden. Ich freue mich auch für jeden, der nicht so einen schwierigen Weg gehen musste und nie hören musste, dass da kein Herzschlag mehr ist. Das ist eine Erfahrung, die niemand machen möchte und auch nicht muss. Aber heute, glaube ich, hat das mich zu der Person gemacht, die ich bin und das ist jetzt einfach so.
Auf jeden Fall, ja, genau, das meine ich damit. Das prägt so unglaublich und das prägt dann eben auch später das Muttersein, zumindest in den meisten Fällen. Das ist, aber da könnten wir wahrscheinlich nochmal eine extra Folge zu aufnehmen. Fände ich auch mal spannend, mit jemandem zusammen so eine Folge aufzunehmen, der nicht so einen langen Weg hatte und dann mal zu gucken, wo trifft man sich
Ja.
und wo empfindet man das ähnlich und wo denkt man, okay, nee, da denke ich nie drüber nach oder das ist gar nicht mein Ding oder so, ne? Ja. Ach, das kannst du vielleicht nochmal einmal kurz sagen zum Ende. Gibt es einen Unterschied und welcher ist das, ich weiß nicht, ob man das kurz sagen kann, zwischen dem ersten und dem zweiten Kinderwunsch? Weil der wird ja auch manchmal so ein bisschen, na komm, du hast doch schon ein Kind. Ist doch gut.
Ja, also ich glaube, kurz sagen ist vielleicht schwierig. Das Wichtigste zuerst, auch der zweite Kinderwunsch ist valide. Also das ist oft eben genau die Antwort, die kommt, ja, du hast doch schon ein Kind, du musst jetzt glücklich sein und nochmal zurück vielleicht, jeder Mensch hat verdient, 100% glücklich zu sein und wenn ich vier Kinder haben möchte, dann möchte ich halt vier Kinder haben, dass ich glücklich bin. Das ist übrigens auch nichts Egoistisches, das ist dann so das Nächste, was hinterhergeschoben wird, sondern das ist einfach ein tief verankerter Wunsch, der echt ist und der ernst genommen werden darf.
Ja, das hat ja was mit, fühle ich mich komplett Ne, also fehlt da noch irgendwie jemand und so. Das ist, kann ja auch einfach eine Intuition und ein Bauchgefühl sein, dem man dahin traut und dem man danach geht.
Definitiv. Und das wird vielleicht noch eher durch die Außenwelt verzerrt, als es beim ersten Kind der Fall ist, weil man das Gefühl hat, es ist irgendwie weniger legitim. Und da kommen natürlich noch ganz andere Konstellationen mit dazu. Es gibt auch Leute, bei denen es beim ersten Mal super geklappt hat und wo der unerfüllte Kinderwunsch dann erst beim zweiten entsteht oder auch umgekehrt natürlich. Oder wo halt sich auch die Rahmenbedingungen durch das erste Kind verändert haben, dass man vielleicht nicht mehr so viele Ressourcen zur Verfügung hat. Man ist ja auch älter geworden in der Zwischenzeit. Also die Rahmenbedingungen ändern sich schon beim zweiten Kind. Oft auch die medizinischen Bedingungen. Und auch das ist eine Situation, wo es sich lohnt, sich eine Unterstützung zu holen, um einfach alle diese Punkte auf dem Radar zu haben, auch für die Beziehung. Kann das ein Thema sein, wenn vielleicht nicht beide gleich weitergehen wollen? Das ist auch eine Form von unerfülltem Kinderwunsch, wenn ein Partner sagt, nee, ich möchte kein zweites Kind und der andere aber schon. Man ist auch finanziell eingeschränkter meistens, wenn man schon ein Kind hat. Also die Verpflichtungen sind nochmal andere. Und da kann es natürlich schneller passieren, dass da Schwierigkeiten auftreten. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, man muss ja seinen Kinderwunsch immer wieder aufs Neue validieren. Und auch da lohnt es sich, unter diesen neuen Bedingungen das nochmal anzuschauen. Und man kann auch zum Ergebnis kommen, jetzt erst recht, ja, weil das erste Kind quasi so diesen Wunsch verwirklicht hat oder weil die Erwartungen sogar übertroffen worden sind, weil man total aufgeht in der Rolle und dann sich umso sicherer ist, dass man diesen schwierigen Weg gerade nochmal gehen möchte fürs zweite Kind. Also ich möchte auch diese Perspektive ein bisschen darstellen, weil man wahrscheinlich sehr verunsichert ist nach einem ersten langen Weg für die Leute, wo das jetzt schon vorausgegangen ist. Oft kommt es auch erstmal zu einer Verarbeitung von der ersten Kinderwunschzeit. Das ist auch wichtig. Also wenn das eine schwierige Phase war, kommt ja dann immer so, das Kind ist da, das Umfeld denkt, hey, jetzt ist ja alles super, jetzt haben sie endlich das Kind, alles ist perfekt. Und die Leute mit einer langen Kinderwunschzeit starten aber mit einer gewissen Hypothek erstmal in eine Schwangerschaft, die nie so sein wird wie jemand, der da unbelastet reingeht. Und dann kommt so der ganze typische Stress des ersten Jahres, bis sich alles mal eingependelt hat. Und erst dann hat man mental überhaupt Kapazitäten, um diese Kinderwunschzeit auch mal vielleicht ein bisschen anzugucken und zu bearbeiten. Und das ist wichtig, weil man sich natürlich bei einem zweiten Kind nochmal auf diese schwierige Situation einlässt, aber wahrscheinlich in den meisten Fällen weniger Ressourcen hat, da man halt schon ein Kind hat. Und das lohnt sich, wenn man so eine Hypothek hat, dass man sich da wirklich vertieft damit auseinandersetzt und dann auch mit vollen Kräften in ein zweites, drittes, viertes Projekt starten kann.
Du bist so viel für andere Frauen da. Hast du auch jemanden, der für dich da ist, der dich hält und begleitet?
Auf jeden Fall. Also ich habe ein sehr ausgesuchtes soziales Netz. Muss auch sagen an der Stelle, dass viele Freundschaften zu Ende gegangen sind wegen meinem Kinderwunsch. Das meine ich nicht als Vorwurf, aber es gibt Menschen, die können damit nicht umgehen, wollen damit nicht umgehen, sind überfordert mit dem Thema. Und die, die übrig geblieben sind, sind dafür sehr enge Freundschaften. Und, das muss ich auch mal sagen, durch den Kinderwunsch sind Menschen in mein Leben gekommen, die ähnliche Geschichten erlebt haben und die für mich unfassbar wertvoll sind, weil da ist es bei der Freundschaft so, man lernt sich nicht kennen und vertieft dann diese Freundschaft ein bisschen, sondern es ist wie so, man steigt direkt oben ein, als würde man sich 10 Jahre lang kennen, weil diese Frauen einen, das sind meistens Frauen, einen verstehen in der Sprache, wo es gar keine Worte dafür gibt, aber man sieht Dinge so mit derselben Brille oder irgendwie diese zusätzlichen Farben, die andere Menschen nicht sehen. Und ich durfte dadurch Freundschaften erfahren, die so tief sind und so wertvoll, dass die mich auch weitertragen durch diese Zeit. Und das ist vielleicht so der einzige gute Punkt an diesem ganzen Thema, dass man Menschen in einer Tiefe kennenlernt, die man sonst wahrscheinlich nie getroffen hätte.
Wow, schön. Das ist doch ein schöner Abschluss. Das wünschen wir euch allen natürlich auch, dass ihr gute Wegbegleiter habt. Und ja, wenn ihr euch gerne an Anna wenden wollt, euch von ihr begleiten lassen wollt, ich packe alles in die Shownotes, von mir begleiten lassen, könnt ihr euch natürlich auch gerne, ne, Adresse und so weiter, Instagram ist da auch alles in den Shownotes. Ja, und ich freue mich natürlich über Sterne, über Bewertungen, wenn ihr den Podcast abonniert. Das kostet ja nichts, einfach nur, dann macht es, glaube ich, Bingelingeling und ihr wisst, eine neue Folge ist draußen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Von Herzen alles Liebe für dich, Anna. Und
Dankeschön.
danke natürlich auch und für eure Zeit und alles, alles Liebe für euch. Tschüss.